Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Es war ein Tag, an dem in Belarus genau darauf geachtet wurde, wie viele Menschen auf die Straße gehen würden und ob die Proteste möglicherweise beginnen abzuflauen. Fazit bislang ist, dass sie das nicht tun. Allerdings bleiben die Fronten deutlich verhärtet. Wir berichten darüber gleich, fassen außerdem die erneut angefachte Debatte um den Umgang mit der Corona-Pandemie in Deutschland zusammen im Vorfeld einiger wichtiger Konferenzen in der kommenden Woche. Das politische Gezerre um die US-Post im Zusammenhang mit den anstehenden Präsidentschaftswahlen geht weiter. Und der FC Bayern München ist Champions-League-Sieger 2020 und gewinnt damit auch das Triple. Auch das haben wir in dieser Sendung. Wir beginnen aber mit Belarus. Dort ist vieles nicht mehr so, wie es noch vor kurzem war. Seit der mutmaßlich manipulierten Wahl vor genau 2 Wochen bringen zahlreiche Menschen auf der Straße ihren Unmut zum Ausdruck. Mehr als 100.000 sollen es heute in Minsk wieder gewesen sein. Präsident Alexander Lukaschenka beugt sich dem allerdings weiterhin nicht. Florian Kellermann berichtet.
Viele Beobachter hatten damit gerechnet, dass die Protestwelle abflauen würde. Aber das war nicht der Fall. Wieder gingen allein in der Hauptstadt Minsk deutlich über 100.000 Menschen auf die Straße. Den Luftbildern nach zu urteilen, waren es nicht weniger als eine Woche zuvor an gleicher Stelle. Die Stimmung schien diesmal allerdings weniger ausgelassen zu sein. Eine Teilnehmerin der Proteste in Minsk sagte gegenüber Radio Svoboda: Wissen Sie, es ist alles so schlimm, dass selbst die Introvertierten auf die Straße gehen. Ich bin eigentlich introvertiert. Aber wir sind in der Mehrheit. Da sollte doch auch eigentlich alles gut werden. Die Demonstrationen verliefen wieder friedlich. Um das zu unterstreichen, sammelten die Protestierenden selbst den Abfall ein, der bei ihnen anfiel. Allerdings wurden die Sprechchöre gegen den Amtsinhaber Alexander Lukaschenko schärfer. Neben der Losung »Tritt ab« war immer lauter die Forderung nach einer Bestrafung des autoritären Staatsoberhaupts zu hören. Die Euphorie der Demonstranten ist wohl auch deshalb nicht mehr so groß, weil die Staatsmacht weiterhin keine Kompromissbereitschaft zeigt. Ein großes Aufgebot von Sicherheitskräften schirmte heute den Präsidentenpalast ab. Auf Videos waren auch Militärfahrzeuge zu sehen. Die Protestierenden, die sich zunächst in Richtung Präsidentenpalast bewegten, änderten am späteren Nachmittag ihre Richtung. Dennoch scheint Amtsinhaber Lukaschenko die Protestierenden gefürchtet zu haben. Videoaufnahmen zeigen, wie er selbst mit einem Maschinengewehr um den Arm den Präsidentenpalast verließ. Seine Sprecherin Natalia Eismond erklärte im Anschluss: Gegen Abend haben die sogenannten Demonstrierenden eine Art Sturm des Gebäudes begonnen. Das Staatsoberhaupt befand sich zu diesem Zeitpunkt im Palast. Aber der Mut hat die Demonstrierenden schnell verlassen, als sie gesehen haben, was passieren kann. Der Präsident hat danach einen Hubschrauber gerufen, um über die Stadt zu fliegen und die sogenannte Demonstration von oben zu sehen. Beobachter meinen, diese offenbar überzogene Darstellung der Ereignisse könnte Lukaschenko in den kommenden Tagen benutzen, um seine Behauptung zu untermauern, den Protestierenden gehe es in Wahrheit um einen Staatsstreich, um eine gewaltsame Machtübernahme. Das erklärte auch der russische Außenminister Sergei Lavrov in einer jüngsten Stellungnahme. Die belarussische Nation wird selbst entscheiden, wie sie diese Situation löst. Die Anzeichen für eine Normalisierung sind deutlich und wichtig. Gleichzeitig weiß ich, dass sie nicht allen gefallen. Manche wollen nicht, dass die Vorgänge friedlich bleiben, sondern dass es zu Gewalt, zu Blutvergießen kommt. Wie Lukaschenko deutete auch Lavrov an, es seien westliche Länder, die die Situation in Belarus zuspitzen wollten. Trotzdem ermunterte er den Machthaber in Minsk dazu, den Dialog mit den Menschen zu suchen. Der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell, widersprach diesen Vorwürfen. Es gehe der EU nicht darum, Belarus in eine, Zitat, zweite Ukraine zu verwandeln, also ein klar nach Westen orientiertes Land. Auch Borrell forderte Lukaschenko auf, einen Dialog mit den Protestierenden zu beginnen.
Florian Kellermann berichtete, nur etwas mehr als 1,5 Flugstunden westlich von Minsk, in Berlin nämlich, kämpft ein anderer Oppositioneller in diesen Tagen um sein Leben. Der russische Politiker und Blogger Alexei Nawalny ist seit gestern ja nun doch in Deutschland in Behandlung, er befindet sich aber weiter im Koma. Nähere Informationen hinsichtlich einer vermuteten Vergiftung wollen die Ärzte in der Charité aber noch nicht mitteilen. Oliver Schorsch.
Die Ärzte der Berliner Charité wollen Nawalny gründlich untersuchen, bevor sie Informationen zu seinem Zustand und zur möglichen Ursache seines Zusammenbruchs geben. Nawalnys Sprecherin und ein politischer Mitstreiter, der mit nach Berlin gekommen ist, wollten am Abend per Videochat ausführlich über Nawalny informieren. Doch sie sagten es ab und teilten mit, dass sie sich zu einem späteren Zeitpunkt melden würden. Auf Nawalnys YouTube-Kanal Nawalny Live, einem wichtigen Medium der russischen Opposition, begrüßte Moderator Wladimir Milow, dass Nawalny nun endlich in Berlin in guten Händen sei. Die Charité sei eine der größten Kliniken Europas und habe bereits dem russischen Regierungskritiker Pjotr Versilow nach dessen Vergiftung geholfen. In Deutschland würde man der Sache auf den Grund gehen und verstehen, dass die russische Führung ihren wichtigsten politischen Gegner töten wollte, so Milow. Er sagte weiter, dass Nawalnys Ehefrau Julia ihren Mann bereits in der Charité besuchen konnte. Es gebe bislang keine Informationen, dass Nawalny schon aus dem Koma erwacht sei. Georgi Alburow, Mitglied in Nawalnys Antikorruptionsfonds, der bei Nawalnys Sibirienreise mit dabei war, sagte, es sei ein Skandal, dass die Ärzte in Omsk behaupteten, Nawalny habe eine Stoffwechselstörung. Nawalny sei gesund und sportlich gewesen und habe kaum Alkohol getrunken, so Alburow. Er habe im Krankenhaus von Omsk das Gefühl gehabt, dass es da nicht um eine medizinische Rettungsaktion, sondern um eine Polizeiaktion ging, mit dem Ziel, Nawalny möglichst lang zu isolieren, möglicherweise bis die Giftspuren in seinem Körper aufgelöst seien.
Die Sommerurlaubszeit geht deutschlandweit langsam zu Ende, im politischen Betrieb ebenfalls. Und das Thema Corona bleibt ganz oben auf der Agenda, umso stärker aufgrund der steigenden Infektionszahlen, die ja auch auf Urlaubsreisen zurückgeführt werden. Über den richtigen Umgang und weitere gezielte Maßnahmen wird intensiv diskutiert, wobei oft der Wunsch geäußert wird, dass solche Maßnahmen künftig stärker bundeslandübergreifend gelten sollen. Aus Berlin dazu Nadine Lindner.
Wie weiter mit Geburtstagen, Hochzeiten und anderen Familienfesten? Das ist angesichts steigender Infektionszahlen die drängende Frage. Morgen beraten die Gesundheitsministerin und Gesundheitsminister der Länder erneut. Im Vorfeld deutet sich aber schon an, dass es schwierig werden könnte, sich auf eine bundeseinheitliche Teilnehmergrenze für private Feiern zu einigen. Für eine solche Grenze sind unter anderem Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Sie argumentieren, dass unvorsichtiges Freizeitverhalten die Infektionen mit antreibt. Eine Bundesregelung schaffe Klarheit und Akzeptanz. Länder wie Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern lehnen das ab, mit Verweis auf dortige niedrige Infektionszahlen. Es ist gut möglich, dass erst die Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ländern am Donnerstag Klarheit bringt. Im WDR sagte Armin Laschet, CDU-Regierungschef des bevölkerungsreichsten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, dass er bei privaten Feiern zu Hause zunächst nichts ändern wolle.
Im privaten Haushalt hat die Politik bisher nie irgendetwas verboten. Und insofern ist das nicht unsere Hauptquelle. Das sind im Prinzip private Hochzeiten, die jetzt, nachdem sie Monate verboten wurden, wieder stattfinden.
Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann warnte gestern im Deutschlandfunk, dass die Anstiege bei den Infektionen nicht außer Kontrolle geraten dürften. Neben Reiserückkehrern berge das Freizeitverhalten Risiken.
Feierlichkeiten, die durchgeführt werden, über das Geburtstag, Hochzeit etc., die darf man nicht vernachlässigen. Denn ich denke, dadurch, dass wir so gut waren in Deutschland mit den Maßnahmen, die wir durchgeführt haben, gemeinsam durchgeführt haben als Gesellschaft, ist eine gewisse größere Lockerheit geworden. Wir müssen begreifen, dass die alte Normalität dieses Jahr tatsächlich nicht zurückkommen kann.
Ähnlich wie bei privaten Feiern gibt es auch bei der Maskenpflicht den Wunsch nach einheitlichen Regeln und Bußgeldern. Im Interview der Woche mit dem Deutschlandfunk wagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU nun einen Vorstoß.
Aber ich werde mich sehr dafür einsetzen, dass wir einheitliche Regeln haben in Deutschland für Masken, für Bußgelder beim Verstoß von Masken. Wir haben unglaublich nach wie vor viele tolle, vernünftige Menschen, die in einer bewundernswerten Weise für sich und andere vorsorgen. Aber wir haben auch eine Zahl von derer, die das nicht ernst nehmen. Und deswegen müssen wir auch manchmal die Vernünftigen vor den Unvernünftigen schützen.
CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer geht sogar noch weiter. Im Interview mit der Welt am Sonntag plädierte sie dafür, im Fall steigender Corona-Zahlen eine bundesweite Maskenpflicht am Arbeitsplatz und im Schulunterricht zu prüfen. In Frankreich gilt bald eine Maskenpflicht in Unternehmen, Ausnahmen sind Einzelbüros. Die Corona-Krise könnte aber auch die Parteien in ihren Vorbereitungen für die Bundestags- und die zahlreichen Landtagswahlen im kommenden Jahr treffen. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer sagte im Interview mit der Welt, dass ihre Partei nur Notfallpläne für den geplanten Parteitag im Dezember in Stuttgart ins Auge fasse. Dieser könnte auf einen Tag verkürzt werden. Bei den Christdemokraten stehen wichtige Entscheidungen an. Es geht um den neuen Parteichef und ein neues Grundsatzprogramm. Wie kann über Wahllisten in Zeiten von Corona entschieden werden? Diese Frage wird alle Parteien in den nächsten Monaten beschäftigen. Es ist eine Bewährungsprobe für die Parteiendemokratie. Die Sitzung der Gesundheitsminister morgen, der Koalitionsausschuss am Dienstag, die Bund-Länder-Konferenz am Donnerstag. Nach einer kurzen Sommer- und Atempause hat das Thema Corona die Politik in der kommenden Woche wieder voll im Griff.
Aus unserem Hauptstadtstudio Nadine Lindner. Die Frage der angemessenen Hygienemaßnahmen im Zuge der Pandemie sind ein Aspekt, über den erneut diskutiert wird. Hinzu kommt nach wie vor die ökonomische Unsicherheit, die Firmen ebenso wie Arbeitnehmer umtreibt. Ihnen will der Arbeitsminister deutlich länger als bisher geplant, wenn nötig, unter die Arme greifen. Und zwar mit einer Verlängerung des Kurzarbeitergelds bis 2022 potenziell. Kai Küstner mit den Einzelheiten.
Es ist schon seit längerem kein Geheimnis, dass der Bundesarbeitsminister von der SPD sich für eine Verlängerung der Kurzarbeit stark macht. Nun konkretisieren sich die Pläne von Hubertus Heil. So soll das Kurzarbeitergeld wegen der Corona-Krise bis März 2022 ausgezahlt werden. Und auch die beschlossenen Zuschläge für all jene, die länger auf Unterstützung angewiesen sein werden, sollen bis zu diesem Datum verlängert werden.
Kurzarbeit ist im Moment unsere stabilste Brücke über ein tiefes wirtschaftliches Tal, um Arbeitsplätze zu sichern,
sagte Arbeitsminister Heil erst vor wenigen Tagen im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Regulär erhalten Kurzarbeiter derzeit 60% des letzten Nettolohns, mit Kindern 67%. Diese Bezüge steigen mit zunehmender Dauer in zwei Stufen. Der Höchstsatz wird für all jene fällig, die sich 7 Monate oder länger in Kurzarbeit befinden. Er liegt dann bei 80%, bei Arbeitnehmern mit Kindern bei 87%. Bislang waren diese Corona-bedingten Maßnahmen bis Ende des Jahres befristet. Die Pläne für die Verlängerung sind laut Bild am Sonntag in einem Konzept enthalten, das Arbeitsminister Heil dem Koalitionsausschuss am Dienstag vorlegen will. Eine Ministeriumssprecherin wollte die Pläne auf Nachfrage des ARD-Hauptstadtstudios zunächst nicht bestätigen. Man befinde sich in laufenden Gesprächen. Aus Sicht der Bundesregierung ist die Kurzarbeit eines der wichtigsten Werkzeuge, um ein unkontrolliertes Abgleiten der Menschen in die Arbeitslosigkeit wegen der Corona-Krise zu verhindern. Grundsätzlich kamen auch aus der Union zuletzt zustimmende Signale zu einer Verlängerung der neuen Regelungen. Bei diesem Satz des Ministers allerdings zogen Arbeitgebervertreter die Augenbrauen hoch.
Mein Ziel ist auch, dass wenn wir Kurzarbeit weiter sinnvoll einsetzen, wir es, wo immer es geht, auch mit Qualifizierung, mit Weiterbildung verknüpfen.
Der Staat dürfe das nicht verordnen. Weiterbildung sei Sache der Betriebe, findet man hingegen bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Dem Medienbericht zufolge versucht Arbeitsminister Heil, die Betriebe nun damit zu ködern, dass der Staat die Sozialversicherungsbeiträge bis März 2022 komplett übernimmt, wenn Unternehmen Kurzarbeiter weiter ausbilden. Nach Schätzung des Ministeriums kann die Streckung des Kurzarbeitergelds von derzeit 12 auf 24 Monate bis zu 10 Milliarden Euro kosten. Diese Zahl ist aber abhängig davon, wie viele Beschäftigte in den kommenden Monaten von Kurzarbeit betroffen sein werden.
In etwas mehr als 2 Monaten wählen die Menschen in den USA einen neuen Präsidenten. Die Kandidaten bringen sich in diesen Tagen auf den online abgehaltenen Parteitagen in Stellung. Corona könnte ja dafür sorgen, dass ein Großteil der Stimmen per Brief abgegeben wird. Der Amtsinhaber Donald Trump wettert dagegen schon seit Wochen und ihm wird vorgeworfen, deshalb die Post gezielt zu schwächen. Das wollen die Demokraten jetzt per Gesetz verhindern, auch wenn ihnen das nur schwer gelingen dürfte. Julia Kastein berichtet aus Washington.
Für dieses Gesetz mussten die Abgeordneten sogar ihren Sommerurlaub unterbrechen. Top-Demokratin Nancy Pelosi hatte das Repräsentantenhaus ausgerechnet an einem Samstag nach Washington zurückbeordert. Bei der Post gehe es um das Herz der Nation, um einen Service, der das Land von Anbeginn an zusammengehalten hätte.
So this goes to the heart of our country and the connection that the Postal Service throughout our history from the very start has been.
Nicht mal 8 Stunden brauchten die Abgeordneten für die 3 Lesungen und die Abstimmung. Dann war das Hilfspaket für die Post mit der demokratischen Mehrheit verabschiedet. Auch gut 2 Dutzend Republikaner stimmten dafür, aber 150 dagegen. 25 Milliarden US-Dollar soll die Post bekommen und so sichergestellt werden, dass sie das erhöhte Briefaufkommen wegen der Wahlen im November auch stemmen kann. Und sämtliche Servicekürzungen sollen wieder zurückgenommen werden. 10% der Post werden momentan mit Verspätung ausgeliefert. So steht es in einem internen Dokument des Dienstleisters, das die Demokraten in der Debatte präsentierten. Binnen einer Woche habe er über 1000 Briefe aus seinem Wahlkreis bekommen, von Bürgern, die verwirrt, besorgt und verärgert seien, erklärte beispielsweise der demokratische Abgeordnete James Levine aus Rhode Island, darunter eine ältere Dame, die sich schon ausmale, was passiert, wenn das Insulinpräparat für ihren Mann nicht rechtzeitig kommt. Über 1 Milliarde Medikamente jährlich werden von der Post zum Patienten gebracht. Auch ihre Schecks bekommen die meisten Sozialhilfeempfänger und Veteranen per Brief. Sogar Kleinvieh wird von den Briefträgern ausgeliefert. Laut US-Medienberichten sollen schon hunderte Küken verendet sein, weil ihr Versand zur Farm nicht wie sonst einen, sondern mehrere Tage dauerte. Die Demokraten werfen der Trump-Regierung schon seit Wochen vor, die Post mit Absicht zu schwächen. Der Abgeordnete Gary Connelly formulierte das in der Debatte so. Das ist eine konzertierte Aktion, um die Pünktlichkeit der Post zu unterminieren und das Vertrauen in den Service zu erschüttern. Und, wenn es Erfolg hat, den schlimmsten Fall von Wählerunterdrückung seit der Rassentrennung zu erreichen. Der neue, von Trump ausgesuchte Postchef Louis DeJoy, ein ehemaliger Großspender des Präsidenten, hatte das am Freitag bei einer Senatsanhörung energisch bestritten. Ich will diesem Ausschuss und der amerikanischen Öffentlichkeit versichern, dass die Post in der Lage und entschlossen ist, die Briefwahlunterlagen sicher und rechtzeitig auszuliefern. Diese heilige Pflicht ist von jetzt bis zur Wahl meine oberste Priorität. Between now and Election Day. Die von ihm angestoßenen Reformen werde er jetzt erstmal auf Eis legen, versprach DeJoy. Allerdings, die in den vergangenen Wochen bereits ausgemusterten Sortieranlagen werden nicht wieder eingesetzt. Die Demokraten machen diese Maßnahme für die Verzögerung mitverantwortlich. DeJoy dagegen insistierte, dass sein öffentliches Unternehmen auch so in der Lage sei, mit dem erhöhten Briefaufkommen zur Wahl klarzukommen. Bei 433 Millionen Briefen täglich seien 160 Millionen Stimmzettel per Post über mehrere Tage verteilt, doch eher wenig.
We delivered 433 million pieces of mail a day. So 150 million ballots, 160 million ballots over a course of a week is, you know, a very, very small amount.
Donald Trump warnt seit Wochen, dass die Briefwahl zum größten Wahlbetrug der Geschichte führen könnte. Am Freitag behauptete er, dass man vielleicht nie wisse, wie die Wahl ausgegangen ist und dass dann die Chefin des Repräsentantenhauses Pelosi als Nummer 2 im Staat ins Weiße Haus ziehen könnte.
I don't know what's going to happen. You know, there's a theory that if you don't have it by the end of the year.
Es gibt diese Theorie, dass wenn bis Jahresende kein Ergebnis vorliegt, dass dann die verrückte Nancy Pelosi Präsidentin wird. Ich weiß nicht, ob das Theorie ist oder Fakt, aber ich habe gesagt, das ist nicht gut. Das Hilfspaket für die Post jedenfalls will Trump notfalls per Veto stoppen. Doch das wird wohl kaum nötig sein, denn der von den Republikanern kontrollierte Senat hat bislang nicht vor, das Gesetz überhaupt zu diskutieren.
Aus Washington war das Julia Kastein. Die mühevolle Bildung der aktuellen Regierung in Israel hatte für viele schon einen Vorgeschmack auf mögliche Schwierigkeiten gegeben. In den vergangenen Tagen hat sich nun tatsächlich ein Streit um den Staatsetat zugespitzt. Selbst eine baldige erneute Neuwahl war denkbar. Die könnte jetzt aber vorerst abgewendet sein. Eva Lell.
Dies ist eine Zeit für Einheit, nicht für Wahlen, sagte Israels Premier Benjamin Netanyahu am Abend. Seit Mai steht Netanyahu an der Spitze einer Koalition aus seiner Likud-Partei und dem Bündnis Blau-Weiß. Bis heute konnten sich die Parteien nicht auf einen Haushalt einigen. Sollte es bis Montag Mitternacht nicht zu einer Einigung kommen, löst sich das Parlament automatisch auf. Ein Kompromissvorschlag sieht vor, per Gesetz den Stichtag für die Einigung nach hinten zu verschieben. Diesem Gesetz will Netanyahu nun zustimmen, wie er am Abend erklärte. Damit hätte die Koalition bis Dezember Zeit, sich auf einen Haushalt zu einigen. Allerdings muss das Parlament noch zustimmen. Zuletzt war in Israel vermehrt über Neuwahlen spekuliert worden, weil sich die Regierungskoalition nicht über einen Haushalt verständigen konnte. Benny Gantz, der das Bündnis Blau-Weiß anführt, bestand auf einem Haushalt mit 2 Jahren Laufzeit, wie im Koalitionsvertrag vereinbart. Netanyahu dagegen wollte den Etat für maximal 1 Jahr festlegen. Er begründete das mit der Corona-Krise. Kritiker jedoch mutmaßten, Netanyahu wolle damit verhindern, dass Benny Gantz, wie vorgesehen, in gut 1 Jahr das Amt des Premiers von Netanyahu übernimmt.
Auch im Profisport war in Zeiten von Corona vieles anders. Im Fußball dauerte die Saison so lange wie wahrscheinlich noch nie. Bekanntlich das Ganze zuletzt ohne Zuschauer. Doch auch ohne Fans im Stadion ist der FC Bayern im Endturnier der Champions League in Lissabon geradezu durchmarschiert. Auch Paris Saint-Germain konnte die Münchner im Finale nicht stoppen. Mit 1:0 hat das Team von Hansi Flick den Titel und damit auch das Triple gewonnen. Aus Lissabon Khalil Taufik.
Aus! Bayern hat ihn! Bayern hat ihn wieder! Bayern hat den Pott! So ist es! Kingsley Coman macht das Tor in der 59. Minute mit dem Kopf. Kimmich Flanke da unten, da herzen sich alle. Ah, mein Herzl bist du, mein Liebster, mein Spusi. Am Platz liegen sie, ein Pussel hier, ein Küsschen da. Unfassbar, die Mannschaft, die in dieser Saison der Champions League ihren Stempel aufgedrückt hat, gewinnt am Ende auch die Champions League 2020. Neymar und Alaba sind da und auch das ist super fair. Alaba sofort zu Neymar hingegangen, umarmt ihn, tröstet ihn. Der ist natürlich völlig von den Socken, total fertig. Und auf der anderen Seite eine Riesentraube von Bayern-Spielern. Und jeder hüpft auf den anderen drauf. Und alle sind, und sie wissen es auch, wem sie es zu verdanken haben, sofort bei Manuel Neuer da. Und sagen, Mensch, was du heute hier alles rausgeholt hast, was du für Reflexe hattest, da verneigt sich doch jeder Leopard, jede Katze vor dir. Das ist ja unfassbar eigentlich heute wieder. Selbst Sven Ulreich da, sofort bei Manuel Neuer. Und Neuer immer wieder, ja, ja. Und Müller reißt ebenfalls die Arme nach oben. Es hätte auch ein Riesenabschiedsspiel werden sollen für Thiago Silva auf der anderen Seite von Paris Saint-Germain. Der ist ruhig. Der steht nur da, schaut in den Lissabonner Nachthimmel. Mensch, so viele Gefühlsschwankungen. Auf der einen Seite die Bayern-Spieler völlig von der Rolle, im positiven Sinne. Auf der anderen Seite paralysiert er die Paris Saint-Germain.
Der FC Bayern gewinnt die Champions League 2020. Aus Lissabon war das Khalil Taufik. Und was fehlt an dieser Stelle ist wie immer noch der Blick in die Pressestimmen von morgen früh. Ingrid Tramm hat sie zusammengestellt, der Kollege Franz Lake trägt vor.
Im Mittelpunkt der Kommentare steht angesichts steigender Zahlen von Corona-Fällen die Debatte über eine Ausweitung der Maskenpflicht. Außerdem geht es um eine mögliche Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Dazu schreibt das Straubinger Tagblatt, auch wenn Heil und die Koalitionäre es nicht laut sagen, spielt bei ihnen Planungen, das Kurzarbeitergeld zu verlängern, noch ein anderer, ein politischer Aspekt eine Rolle. Die Union und SPD werden sich vor den Bürgern am Wahltag im Herbst 2021 nicht für einen massenhaften Anstieg der Arbeitslosigkeit rechtfertigen müssen. Die Rheinische Post aus Düsseldorf warnt, mit einem solchen Wahlkampfkalkül werden voraussichtlich auch Firmen vom Staat künstlich über Wasser gehalten, die in normalen Zeiten den Bach runtergingen. Ihre Existenz ist trotz Kurzarbeitergeld gefährdet. Hier würde auf Staatskosten ein harter Schnitt verschleppt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommt zu dem Schluss, jetzt rächt sich für die Parteien, dass sie jahrelang eine Diskreditierung der Grundsicherung Hartz IV zugelassen oder befördert haben. Dabei steht sie seit jeher als verlässliches Hilfsinstrument bereit, auch für Arbeitnehmer, deren Einkommen durch ungewollte Arbeitszeitverkürzung geschmälert ist. Die Badische Zeitung aus Freiburg dagegen begrüßt Heilspläne. Corona ist kein gewöhnlicher Konjunktureinbruch, bei dem einfach zu prognostizieren ist, welches Geschäftsmodell eine Zukunft hat oder nicht. Sicher ist nur, dass der Siegeszug des Onlinehandels sich fortsetzt und allein diszipliniertes Verhalten der Bevölkerung das Infektionsrisiko senkt. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen hält den Vorschlag der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer für eine Ausweitung der Maskenpflicht für überzogen. Welche Schutzvorkehrungen notwendig sind, muss vor allem in den Betrieben vor Ort beurteilt werden. Man sollte davon ausgehen, dass die Unternehmen ein ureigenes Interesse daran haben, dass sie nicht durch einen Corona-Ausbruch in ihrer Belegschaft lahmgelegt werden. Nach Ansicht der Pforzheimer Zeitung sollten sich die Bundesländer zunächst einmal auf einheitliche Regeln verständigen. Dass bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in manchen Bundesländern saftige Bußgelder drohen, aber in anderen nicht, versteht kein Mensch. Hier braucht es endlich eine einheitliche Regelung. Notwendig sind auch einheitliche Bestimmungen für die Corona-Tests. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz fragt sich, warum darf der Berliner mit 500 Kumpels, Onkels und Tanten in den siebten Himmel tanzen und der Hannoveraner muss sich auf 50 beschränken? Gerade die starke Mobilität zwischen den Bundesländern macht es schier unmöglich, den Überblick zu behalten, zumal auch Städte eigene Alarmpläne verfolgen.
Franz Lake war das mit der Presseschau und das war es mit dem Tag heute im Deutschlandfunk. Die Kollegin Astrid Ravol übernimmt gleich live mit dem Sportgespräch und dann im Rückblick auf das Champions League Finale und das Champions League Endturnier in Lissabon in diesem Jahr. Und das war am Mikrofon heute für Sie, Peter Sawicki.